ARD.
Jan Marzilger fährt Lkw seit fast 4 Jahrzehnten und er gehört zu den wenigen in seinem Job, die schon Erfahrung mit Elektro-Lkw haben.
Mich hat das interessiert, ja, also wie viel PS und der Anzug und sowas, ob das alles stimmt. Und es hat bei Weitem übertroffen, meine Vorstellungskraft, ja. Macht Spaß. Wie so ein Ferrari auf Deutsch, ja.
Ein tonnenschwerer Laster, der abzieht wie ein Sportwagen, das hat uns neugierig gemacht. Besonders, weil batterieelektrische Lkw eine ganz wichtige Lösung für die Verkehrswende werden könnten. Grob ein Drittel der Treibhausgase im Verkehr entstehen durch den Transport von Gütern und die meisten Güter werden mit Lkw transportiert. Es braucht einen Wandel und mittlerweile treiben erste Speditionen den auch entschlossen voran.
Am Anfang wurde man belächelt. Ich glaube, mittlerweile ist das eher so zu sehen, hey, Hut ab, was das eigentlich für einen Drive nimmt. Und das ist doch unterm Strich absolut positiv.
Das sagt Christian Schäfers von der Transportfirma Contago. Viel positive Energie also, aber auch er muss zugeben, der Umstieg auf Elektrolaster wird noch eine große Herausforderung. Zum einen geht es da um Kosten, zum anderen ums nötige Ladenetz. Wie kann das klappen? Ganz konkret, das erzählen wir euch jetzt. Neue Folgen von uns gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neue Folge. Ich bin Arne Schulz, hi und herzlich willkommen.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Immer mehr Speditionen in Deutschland schaffen sich Elektro-Lkw an. Knapp 70.000 sind es mittlerweile, große und kleine. Damit haben Elektrolaster aber nach wie vor einen Anteil von weniger als 2%. Mehr als 90% fahren noch mit Diesel. Die Politik versucht da jetzt Druck zu machen. Vor ein paar Monaten wurde die deutsche Lkw-Maut reformiert. Wer mit dem Dieseltruck auf der Autobahn unterwegs ist, muss jetzt eine saftige CO2-Abgabe zahlen. Und parallel nimmt die EU die Hersteller in die Pflicht. Sie müssen den Anteil grüner Fahrzeuge in ihrer Flotte in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Experten gehen davon aus, dass der Wandel auch dadurch bald an Fahrt gewinnt. Und das heißt eben für Spediteure, die müssen jetzt wirklich schauen, wie sie das irgendwie hinkriegen. Und genau deshalb hat Marc-Oliver Rehrmann für uns zwei Unternehmen besucht, die schon konkrete Erfahrungen mit dem Umstieg haben und von denen man, finde ich, eine Menge lernen kann. Hi Marc-Oliver.
Hallo Arne.
Ja, ich würde sagen, lass mal direkt einsteigen in so einen LKW, oder?
Ich habe mich mit Jan Marzilger im Hamburger Hafen getroffen. Er ist Lkw-Fahrer bei der Logistikfirma Contago und ein Urgestein, wenn man so will. 56 Jahre alt, ein sehr netter und entspannter Typ. Er hat mir erzählt, dass er schon mit 17 Jahren seinen Lkw-Führerschein gemacht hat und seitdem auf Achse ist. Also seit 39 Jahren Lkw-Fahrer ist. Und er hat mich netterweise für eine kleine Tour mitgenommen. Natürlich in seinem E-Lkw.
Einfach bloß Schlüssel anmachen, fährt das ganze System hoch. Und dann leuchtet hier ein grüner LKW und dann kann ich losfahren. Das war's.
Man hört ja gar nichts.
Nee, Wahnsinn, wa? Ist absolut schön, ja, das macht richtig Spaß.
Also man hört während der Fahrt höchstens mal den Fahrtwind. Und das war jetzt kein kleiner Lieferwagen, sondern ein richtig großer LKW, ein 40-Tonner. Wer schon mal in einem E-Auto gesessen hat, kennt das Fahrgefühl sicher. Aber in so einem großen Truck ist es noch mal eindrucksvoller.
Hoffentlich hören sie dann noch was auf ihrem Band, ne? Wenn es dann immer so leise ist. Außer jetzt meine Stimme und ihre.
Tja, das stimmt. Als ich die Aufnahmen das erste Mal gehört habe, am Tag nach der Fahrt, dachte ich, da ist ja gar nichts drauf.
Das wäre so der Horror eigentlich für jeden Podcast-Journalisten, ne? Kommst nach Hause und hat gar nicht aufgenommen.
Naja. Übrigens, das Lauteste bei der Aufnahme ist mit Abstand der Blinker.
Okay, also ist natürlich cool, wie leise das ist, aber ist es wirklich so entscheidend für Jan Marzilger, wie laut oder leise der LKW ist?
Absolut. Das macht seinen Arbeitstag viel angenehmer, sagt er.
Man wird ruhiger, ausgeglichener, also es ist ein entspannteres Fahren, ein entspannteres Arbeiten, ist wirklich so. Man steigt abends aus nach Feierabend, cool, macht Spaß. Dadurch, dass kein Lärmpegel mehr da ist, das merkt man dann schon, also ja, es ist angenehmer, körperlich besser.
Vor 6 Monaten hat Jan Marzilger zum ersten Mal in einem Elektro-Lkw gesessen. Und er ist wirklich total überzeugt von seinem neuen Fahrzeug, auch was die Fahrleistung angeht.
Also der zieht ab, das ist der Hammer, das ist, ja, also wow, das macht richtig Spaß. Also da kann man wirklich sagen, okay, das Ziel erreicht, ja.
Falls euch das jetzt vielleicht zu gut klingt, keine Sorge, da kommen gleich noch einige kritische Punkte. Aber ich finde es erstmal interessant zu hören, wie ja fast schon euphorisch der Jan Marzilger ist. Hätte ich nämlich vor der Recherche für diese Folge echt nicht erwartet. Eure Testfahrt, die ging dann ja weiter durch den Hafen, ne?
Genau, mitten durchs Industriegebiet, wo ein Lagerhaus neben dem anderen steht. Und dann sind wir auch einmal über die Kühlbrandbrücke rüber. Für alle, die sich nicht so gut in Hamburg auskennen, das ist eine große Brücke aus den 70er Jahren. Von oben sieht man fast den ganzen Hafen. Und auf der anderen Seite der Elbe, die Elbphilharmonie.
Schöner Ausblick, war. Oh.
Allgemein hat Jan Marzliger ganz unterschiedliche Touren. Mal fährt er, wie er so schön sagt, nur um den Kirchturm herum, also kleine Touren in Hamburg. Aber auch mal weiter weg, nach Lübeck, Bremen, Hannover, Hildesheim oder Leipzig, was eben so ansteht.
Bis zum Kirchturm, stelle ich mir vor, kommt man ja leicht auch mit einer Batterie. Leipzig ist aber dann ja schon weiter weg, ne? Wie klappt's denn da mit dem Laden?
Ja, gut, sagt er. Auch an den Autobahnen gäbe es immer mehr Ladesäulen. Nur einmal wurde es richtig eng. Da musste er bei McDonald's auf dem Parkplatz laden.
Einmal, ja, das war wirklich Not an Mann. Da stand die im Stau und da ging nachher die Batterie immer weiter runter. Oh, dachte ich. Und dann musste ich einmal bei McDonald's laden. Weil die andere Zapfsäule, wo ich war, die war kaputt. Da war es jemand dagegen gefahren. Ansonsten hätte alles geklappt.
Ja, bei McDonald's laden ist auch ein interessanter Punkt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist mit so großen LKW.
Ja, das ging aber auch nur, weil er seinen Auflieger vorher abgestellt hat und nur mit der Zugmaschine, also mit dem Fahrerhaus vorne vorgefahren ist. Aber die Geschichte passt irgendwie gut zu Jan Marzliger. Also so eine pragmatische Lösung zu finden, wenn es irgendwie mal eng wird. Der ist einfach ein Typ, der gerne was ausprobiert.
Viele haben da Angst vor was Neues, das wissen sie doch. Ne? Das ist meistens aber in meinem Alter, die Leute. Ich bin nur schon über 50, ja, die, oh, ach Gott, na ja, da gucken wir mal, wie das funktioniert. Was Neues ist doch cool. So sehe ich das jedenfalls.
Sieht natürlich nicht jeder so. Die allermeisten Fahrer sitzen ja weiterhin in einem Diesel-LKW. Und Jan Marzliger kennt auch viele, die wohl noch skeptisch sind, was die Elektrotrucks angeht. Also er meint, am besten wäre, die würden alle mal einsteigen und eine Runde mitfahren.
Da könnte man eigentlich die ganzen Fahrer, die so pessimistisch sagen, oh nee, das ist alles Mist, so könnte man die dann überzeugen, du, so schlecht ist es doch nicht. So, ich fahre mal mehr in die Richtung, dass ich nicht über die Bordsteinkante hinten fahre.
Nach einer guten halben Stunde war unsere Tour dann vorbei und wir sind auf den Hof seiner Firma gerollt.
Ja, das war's. Neutral, Handbremse und das war's. Mehr ist es nicht. Wahnsinn, oder? Das ist sehr, sehr angenehm. Ja. Macht Spaß.
Klingt ja ziemlich easy, was wir bis jetzt gehört haben. Der Umstieg auf alternative Antriebe insgesamt ist aber natürlich nicht easy, weil wir haben Transportunternehmen, die meist unter knallhartem Kostendruck stehen und unter Zeitdruck. Und auch wenn die Elektrofahrzeuge offenbar ziemlich angenehm zu fahren sind, ob sie wirklich für alle die richtige Lösung sind, das ist damit ja noch überhaupt nicht bewiesen. Wie schnell kann der Umstieg also wirklich gelingen? Dazu jetzt unser kompakter Überblick. Den Kurs bestimmt die Europäische Union. Sie schreibt den Lkw-Herstellern vor, wie viel klimaschädliche Gase ihre verkauften Fahrzeuge in Zukunft noch ausstoßen dürfen. Bis 2030 müssen die Emissionen der Flotte demnach um 45% zurückgehen. Klingt ehrgeizig. Erstaunlicherweise gehen die Ziele der europäischen Hersteller aber sogar weit über diese Vorgaben hinaus. 50-70% ihrer neu verkauften Fahrzeuge sollen bis 2030 einen grünen Antrieb haben. Der Ehrgeiz könnte auch damit zu tun haben, dass Mercedes, MAN oder Scania bei den Lkw immer stärkere Konkurrenz bekommen. Vor allem durch Tesla und den chinesischen Hersteller BYD. Und die setzen schon heute komplett auf Elektro. Trotzdem wird es Jahrzehnte dauern, bis die Antriebswende geschafft ist. Weil die in den vergangenen Jahren gekauften Diesel-Lkw wohl noch lange Zeit auf den Straßen unterwegs sein werden. Wasserstoff-Lkw mit Brennstoffzelle, vor ein paar Jahren als Zukunftslösung gepriesen, spielen bei den ganzen Plänen übrigens nur eine Nebenrolle. 0,002% der Lkw haben in Deutschland im Moment so einen Antrieb. Der Grund: grüner Wasserstoff ist bis heute kaum verfügbar. Anders als der Strom für eine Batterie. Außerdem gab es bei Batterien für Lkw zuletzt große Technologiesprünge. Selbst bei großen Reichweiten von 400 bis 500 Kilometern ist die Batterie nicht mehr zu schwer, wegen der stark gestiegenen Energiedichte. Und sie lässt sich auch viel schneller aufladen als früher. Wasserstoff-Lkw könnten in Zukunft vielleicht eine Lösung für bestimmte Strecken sein. In der Masse setzen die Hersteller im Moment klar auf die Batterie. Es bewegt sich was in der Transportbranche, ihr habt's gehört, aber eben ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Marc Oliver, lass uns mal zurückgehen auf diesen Hof, wo du ja vorhin angekommen bist. Der Jan Marzliger, der fährt ja für die Logistikfirma Contago. Der Hof ist einer von mehreren Standorten der Firma. Viele haben von der ja wahrscheinlich noch nie gehört, vermute ich mal. Aber in der Branche sind die schon wirklich bekannt als Vorreiter der Antriebswende, ne? Die haben vor kurzem auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen zum Beispiel.
Genau. Und bei denen auf dem Hof, da habe ich Christian Schäfers getroffen. Er ist 44 Jahre alt und Vertriebsleiter für Contago am Standort Hamburg.
Moin, Herr Schäfers.
Moin, Herr Rehmann. Schön, dass Sie da sind.
Sein Büro liegt im vierten Stock eines unscheinbaren Bürohauses. Dort hat er aber einen wunderbaren Blick über den Hafen. Fast so schön wie ich auf der Kölbrandbrücke. Rundherum stehen Lagerhäuser. Unter der Woche ist das Hoheitsgebiet von großen Lastwagen.
Wir stehen hier bei Contago im Hamburger Hafen. Herr Schäfer, Sie fahren jetzt schon einige Zeit mit Elektro-Lkw. Wie läuft es denn so?
Am Anfang war ich selber skeptisch. Klar, wenn man ein neues Produkt bringt und sich mit neuen Sachen beschäftigt, dann muss man sich da erst reinfuchsen. Aber ich bin selber positiv überrascht. Es läuft reibungslos.
Also, du hörst schon raus. Auch Christian Schäfers ist erstmal positiv. Hier in Hamburg setzen sie bei Contago seit März 2023, also seit gut einem Jahr, Elektro-Lkw ein. An anderen Standorten der Firma schon länger. Sie fahren in Hamburg ausschließlich Container durch die Gegend, also die Boxen, die auf den Containerschiffen im Hafen ankommen. Hauptkunden sind Reedereien und Spediteure. Und die ersten Lastwagen mit Batterie wurden im Unternehmen schon im Jahr 2019 angeschafft. Sie waren da europaweit mit die ersten.
Ich hatte ja gesagt, seit 2019 gab es ja große Technologiesprünge. Da haben die ersten Elektro-Lkw angeschafft. Wie weit kamen die denn damals mit ihren Batterien?
Also die ersten hatten eine Reichweite von gerade mal 80 bis 90 Kilometer. Zum Vergleich, die neuesten E-Lkw bei Contago haben unter Last, also mit einem Container hinten drauf, rund 300 Kilometer Reichweite. Ohne Last sind es so 410 bis 420. Das ist natürlich ein Riesensprung innerhalb weniger Jahre.
Ja, würde ich auch sagen. Jetzt gibt's ja zwei große Knackpunkte, von denen man immer wieder hört. Die hohen Kosten für die Anschaffung so eines Elektro-Lkw, das ist das eine. Und das andere, das sind die Ladesäulen, die man ja bei Speditionen, Lagerhallen entlang der Autobahn ja erstmal neu aufbauen muss. Fangen wir vielleicht mal mit dem Laden an, wenn du einverstanden bist. Wie kriegen die das hin bei Contago?
Ja, das wollte ich auch gerne wissen und das habe ich dann auch Herrn Schäfers gefragt. Und auch da haben Sie bislang gute Erfahrungen gemacht.
Ja, es ist natürlich kein Diesel-Lkw, muss man fairerweise sagen, dass man sich jetzt gar keine Gedanken machen muss, sondern die Fahrer müssen sich schon vorab ein bisschen damit beschäftigen. Man kann heute alles online einsehen, wo sind die passenden Stationen, wie viel Kilowatt haben sie, sind die auch frei, die können auch gebucht werden. Man muss sich ein bisschen mit beschäftigen, aber es klappt.
Okay, also auch das Laden im Grunde kein Problem. Ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen.
Naja, das ist schon so. Aber es hat auch einfach viel damit zu tun, wie die ihre Lkw konkret einsetzen. Also im Moment ist es eher leicht, eine Ladesäule zu finden an den Autobahnen, weil es ja auch erst ganz wenige Elektro-Lkw auf den Straßen gibt. Aber je mehr Logistikfirmen mal umsteigen, desto schneller muss natürlich auch das bestehende Ladenetz mit ausgebaut werden.
Klar, das macht Sinn. Und du hast ja auch vorhin erzählt, dass viele Strecken von denen eher kurz sind, also so von Hamburg bis Hannover oder Lübeck, das spielt dann wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, Contago fährt tatsächlich die meisten Touren im Nahverkehr. Sie starten mit den E-Lkw also bewusst auf den Strecken, die eher problemlos zu schaffen sind.
Wenn wir also das mal resümieren, die haben ihre Grenzen noch gar nicht richtig ausgetestet.
Naja, man kann auch so sagen, die verschieben ihre Grenzen immer weiter, Schritt für Schritt. Denn neuerdings fahren sie auch dreimal die Woche nach Leipzig. Das sind für eine Strecke dann schon rund 400 Kilometer. Übrigens, das war gar nicht ihre eigene Idee, so eine weite Tour zu testen. Aber ein Unternehmen aus Leipzig hatte das bei ihnen angefragt. Da haben sie dann erst überlegt, ob sie sich das schon zutrauen, aber dann haben sie es einfach probiert.
Da war ich dann wirklich hinterher überrascht. Es lief reibungslos. Ja, es ist mit Vorbereitung natürlich behaftet. Dass man kann nicht einfach volltanken, losfahren und dann Pause machen, wo man will. Aber die Fahrer wissen mittlerweile ganz genau, okay, der Rastplatz da, die Kilowattstunde auf der Seite. Das läuft wirklich. Und das hat mich dann wirklich überrascht, dass es halt auch für einen richtigen Fernverkehr geht.
Also 400 Kilometer für eine Strecke, um das jetzt nochmal so auseinander zu puzzeln. Da müssen sie auf dem Weg nach Leipzig natürlich unterwegs laden. Und das tun sie, wenn der Fahrer Pause machen muss. Aber da laden sie die Batterie dann nur ein bisschen auf, also nicht ganz voll, bis 100% oder so. Mehr Strom tanken sie dann am Zielort Leipzig, weil sie dort eine längere Aufenthaltszeit haben.
Was zahlt man denn eigentlich, wenn man unterwegs seinen Lkw lädt?
Tja, das ist richtig teuer. Ich möchte mal sagen, fast so wie so ein Kaffee an einer Autobahnraststätte, für den man ja auch heftig zahlen muss. Also für den Strom an einer Autobahnraststätte zahlt man für einen E-Lkw etwa 80 bis 90 Cent pro Kilowattstunde. Und es war lange Zeit so, also das erste Jahr mit E-Lkw hatte Contago am Standort Hamburg gar keine eigenen Ladesäulen.
Okay, das heißt, die mussten dann immer unterwegs laden, obwohl es da so teuer ist.
Genau, weil bei eigenen Ladesäulen kalkulieren sie mit 30 bis 35 Cent für den Strom.
Okay, also umgerechnet, wenn man zu Hause lädt, hat man nur so ein Drittel der Kosten.
Genau, also schon ein großer Pluspunkt. Und deshalb hat Contago jetzt auch zugesehen, dass sie in Hamburg eigene Ladesäulen haben, wo sie die Lkw, wann immer möglich, über Nacht laden. Und das hat noch weitere Vorteile.
Genau, nicht nur die Stromkosten, die natürlich erheblich günstiger sind. Ja, der Strompreis schwankt natürlich bei diesen öffentlichen Ladesäulen immens. Aber natürlich auch, der ist immer frei. Und es ist natürlich auch eine Ladesäule mit entsprechend Power.
Das ist für sie also ein großer Schritt nach vorne. Allerdings war es auch ganz schön kostspielig, die Ladesäulen zu bauen. Mit rund 100.000 Euro pro Stück muss man rechnen, habe ich von mehreren Leuten aus der Branche gehört. Und das ist längst nicht alles. Bei Contago war auch noch ein neues Trafohaus nötig. So rutscht man bei den Investitionen leicht über die Millionenmarke, wenn man 5 oder mehr Ladesäulen aufstellt.
Naja, und bis man dann diese hohen Investitionen raus hat, durch die günstigeren Ladekosten dauert es natürlich, ist ja auch klar. Dazu kommt dann ja noch, dass die Elektro-Lkw in der Anschaffung viel, viel teurer sind als die üblichen Diesel-Lkw. Also das liest man jedenfalls überall.
Ja, das stimmt. Für den Lkw, in dem ich mitfahren durfte, hat Contago nach eigenen Angaben 400.000 Euro bezahlt. Ein Diesel kostet roundabout 100.000. Ein Großteil der Mehrkosten für den E-Lkw hat aber der Bund mit einem Förderprogramm übernommen. Nämlich 80% der Mehrkosten. Da haben sie also noch eher Glück gehabt. Unterm Strich war der E-Lkw für sie also gar nicht so viel teurer.
Ja, aber dieses Förderprogramm hat die Bundesregierung ja vor kurzem ziemlich abrupt eingestampft.
Ja, das schon. Aber nach und nach sinken auch die Kosten für die Anschaffung. Im Moment lautet die Faustregel etwa, Elektro ist grob noch 3-mal so teuer wie ein Diesel-Lkw. Und Experten gehen stark davon aus, dass die Preise weiter sinken. Denn die Hersteller steigen erst jetzt in die Großproduktion ein.
Wenn es aber jetzt in diesem Moment noch so teuer ist, geben Sie bei Contago die Kosten dann an die Kunden weiter oder wie lösen die das?
Ja, das tun sie. Aber, sagt Christian Schäfer,
man denkt immer, das wäre exorbitant teurer. Ist es nicht? Ja, teurer definitiv. Aber es ist nicht so schlimm.
Ich habe mal nach konkreten Zahlen gefragt. Da hieß es dann, dass ein Containertransport über 20 Kilometer mit dem Diesel-Lkw etwa 220 Euro kostet. Wenn es ein Elektro-Lkw sein soll, sind es unterm Strich etwa 40 Euro mehr, so in der Größenordnung. Dafür ist das Fahrzeug dann aber auch unabhängig von der Maut und dem Dieselpreis unterwegs. Und klimaschonend. Schon heute sparen sie im Vergleich zum Diesel für eine solche Fahrt mehr als 90% an CO2. Nun ist nicht jeder Kunde bereit, mehr zu zahlen, aber manche Firmen buchen ganz bewusst diese Grüntransporte. Und das spricht sich rum.
Und meistens ist es wirklich so, so war es bei uns, wenn ein Kunde da ist, sieht ein anderer Kunde, ey, Moment, und das klappt und es ist nicht übermäßig viel teurer. Und dann gibt das so ein bisschen so einen Schneeballeffekt, dass der ein oder andere Kunde mit aufspringt. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg.
Schon heute nicht übermäßig teurer, so einen Elektro-Lkw zu buchen. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich insgesamt wirklich viel Skepsis in der Branche wahrnehme. Deshalb haben wir diese Zahlen noch nicht einfach hingenommen, sondern nochmal überprüft, haben mit mehreren Experten gesprochen. Ich habe zum Beispiel ganz ausführlich Julius Jörens interviewt. Der ist Physiker und Antriebsforscher am Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz IFOI, in Heidelberg. Und den habe ich gefragt, sind Elektro-Lkw Stand heute auch nur ansatzweise wettbewerbsfähig?
Also die Frage lässt sich ganz klar mit Ja beantworten.
Sagt Jörens, weil die hohen Anschaffungspreise nur grob ein Drittel der sogenannten Vollkosten ausmachen. Also der Kosten über die ganze Lebensdauer des Fahrzeugs. Und etwa genauso viel, also ein Drittel, zahlt man am Ende für Sprit oder Strom.
Das heißt, die Energiekosten sind ein sehr großer Hebel in der gesamten Kostenbilanz. Und die sind in aller Regel, gibt es natürlich Schwankungsbreite mit Strompreisen und so weiter, aber die sind in aller Regel einfach deutlich niedriger bei elektrischen Fahrzeugen als bei Dieselfahrzeugen.
Ja, und dann muss man natürlich noch so Dinge einrechnen wie die Lkw-Maut für Dieselfahrzeuge, die Transporte deutlich verteuert. Um etwa 15 Cent pro Kilometer, hatten wir angesprochen. Und wenn der Antriebsforscher dann alle Faktoren zusammenrechnet,
dann hat man ungefähr Kostenparität, wie wir sagen. Also Diesel- und Elektro-Lkw wären, was die Vollkosten angeht, trotz der weitaus höheren Anschaffungskosten des Elektro-Lkws ungefähr auf demselben Niveau.
Ja, krass, oder? Jetzt gilt das natürlich nicht für jeden Einzelfall. Und am Anfang, wenn man also gerade erst umsteigt auf andere Antriebe, gibt es schon auch noch ein paar Extrakosten. Mitarbeiter müssen Zeit investieren, zum Beispiel unterschiedliche Elektro-Lkw-Modelle erstmal testen. Auch die Routen müssen anders geplant werden. Auch da muss man sich ja erstmal reinfuchsen. Und wenn man auch solche Zeitkosten einrechnet, dann hat der Diesel im Moment meist noch einen kleinen Vorteil, sagt Jörens. Aber generell ist der Unterschied schon heute viel kleiner, als oft behauptet wird.
Das heißt, wir haben im Grunde nicht primär ein Kostenproblem, sondern wir haben primär, würde ich sagen, ein Vertrauensproblem und ein Planungsproblem, was die Infrastruktur angeht.
Ja, das mit dem Vertrauensproblem, das finde ich auch einen spannenden Punkt. Da ist wirklich noch viel Misstrauen, so habe ich das zumindest auch wahrgenommen. Also zumindest bei denen, die es noch nicht ausprobiert haben mit Elektro-Lkw. Ich kann ja mal kurz erzählen, mein allererstes Telefonat für diese Podcast-Folge habe ich mit einem Sprecher von einem Verband für Spediteure in Norddeutschland geführt. Und ich habe ihn einfach gefragt, na, wie sieht's denn so aus mit E-Lkw? Dann kam die kurze und knappe Antwort, ach, das geht doch gar nicht, wo soll denn der Strom für die ganzen E-Lkw herkommen? Und es gäbe auch gar nicht genug Ladesäulen.
Okay, also das klingt wie ein Totschlagargument, wie du es jetzt erzählst. Also der sagt, es geht nicht, können wir ja auch alles beim Alten lassen.
Ja, also so kam es bei mir jedenfalls an. Und das hat mich schon überrascht. Denn es ist ja klar, also ewig mit den Diesel-Lkw weiterfahren, das ist mit unseren Klimazielen einfach nicht vereinbar.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig, das mal ganz klar auszusprechen an einer Stelle, ne? Also durch die reine Klimabrille betrachtet, würde man ja sogar auch gar nicht so stark auf Lkw setzen. Also idealerweise würde man aus dieser Klimasicht in Zukunft vielleicht die kurzen Strecken mit dem Elektro-Lkw machen, längere aber dann größtenteils über die Schiene oder das Wasser, weil das einfach viel effizienter und dadurch klimaschonender ist. Nur jetzt haben wir die Situation, Schiene und Wasser sind schon heute total am Limit. Das werden wir in den nächsten Jahren nicht so stark steigern können, sagen Experten. Und deshalb sehen Prognosen in den nächsten Jahren eben insgesamt viel mehr Lkw noch als heute auf der Straße. Und würden jetzt die allermeisten davon auch noch weiter Diesel tanken, ja, dann können wir eigentlich sagen, gute Nacht für die Klimabilanz.
Contago hat übrigens genau dieses Konzept. Also längere Strecken machen sie fast ausschließlich mit Binnenschiff und Zug. Und für die kürzeren Strecken und auch schon mal für etwas längere Strecken, wie nach Leipzig zum Beispiel, setzen sie für die Zukunft auf E-Lkw. 32 Stück haben sie mittlerweile. Und Ende des Jahres sollen es schon rund 90 E-Lkw sein.
Ja, wow, also das heißt, die machen jetzt richtig Tempo.
Ja, schon. Aber ich habe den Hamburger Vertriebsleiter von Contago, Herrn Schäfers, auch gefragt, ob er denkt, dass das Todesurteil, wenn man es so nennen mag, also das Todesurteil für den Diesel-Lkw insgesamt, also für die ganze Branche, schon gefällt ist. Und da hat er gesagt,
ob wir den Diesel jetzt komplett abschaffen können oder verdrängen, halte ich mal für dahingestellt, weil wenn jeder Lkw jetzt auch Strom braucht, ist das schon ein Brett. Aber es ist schon ein Riesenerfolg, wenn man davon einen Teil ersetzt und einen Teil davon dann nachhaltig macht. Ich glaube, das sollte der Weg sein.
Selbst bei Contago haben die E-Lkw immer noch nur einen kleinen Anteil der Gesamtflotte. Insgesamt haben sie nämlich rund 750 Lkw.
Ja, und wenn wir das jetzt mal überschlagen, kann man sagen, bald also grob 10% der Flotte elektrisch. Das ist dann zwar fünfmal so viel wie im Branchenschnitt, aber auch für die trotzdem noch ein echt weiter Weg.
Ja, Schäfer zeigt sich aber immerhin überzeugt, dass sie bei Contago im Nahverkehr eine reine Flotte mit E-Lkw hinbekommen. Auch wenn es noch ein paar Jahre dauert.
Naja, Nahverkehr oder vielleicht auch Mittelverkehr wie von Hamburg bis Leipzig, das ist das eine. Aber Elektro muss ja demnächst auch im Fernverkehr funktionieren. Und weil Contago, du hast es gesagt, solche Strecken kaum fährt, hast du dann ja noch bei einem zweiten Logistikunternehmen vorbeigeschaut, nämlich bei Daxa am Standort Hamburg.
Ja, genau. In einem Industriegebiet im Hamburger Osten habe ich Ralf Hansen getroffen.
Moin, Herr Hansen.
Moin, Herr Rehmann. Herzlich willkommen bei Daxa.
Wir hören eine riesige Halle von Daxa, 11.500 Quadratmeter, so groß wie der Hamburger Rathausmarkt. Hier kommt alles Mögliche an, Palettenware, Fernseher, Farben, Reifen, nur keine Lebensmittel. Dafür haben sie extra eine Kühlhalle zwei Straßen weiter. Die Waren werden dann zwischengelagert, auf Lkw verteilt und weitertransportiert. Hamburg ist bei Daxa einer von deutschlandweit drei Standorten, an denen sie E-Lkw testen.
Und diese Standorte testen jetzt alles, was am Markt ist, was für Möglichkeiten es gibt, was für Stolpersteine. Und der Blueprint, der da bei DAX erstellt wird, wird dann auf alle anderen Häuser ausgerollt.
Also angefangen haben sie mit 3 großen E-Lkw im Sommer 2023. Inzwischen haben sie 6 und bald kommen noch 6 weitere hinzu. Insgesamt aber hat DAXA in Hamburg 300 Lkw am Start.
Heißt, auch die machen den weitaus größten Teil dort noch immer mit Diesel-Lkw.
Ja, genau. Was die Strecken angeht, haben die auch Fernverkehr im Programm. Auch sie testen die Elektrofahrzeuge aber erstmal nur auf kürzeren Strecken. In der Hamburger Innenstadt, vom Jungfernstieg bis zur Mundsburg, liefert DAXA die Paletten schon komplett mit E-Lkw aus. Und ein Lkw fährt die Tour bis Lübeck.
Und wie läuft's jetzt bei denen bisher? Was würdest du sagen?
Ja, läuft gut, sagt zumindest Herr Hansen. Zuverlässige Lkw, zufriedene Fahrer. Und in der Gesamtbilanz gar nicht so viel höhere Kosten. Wobei, und jetzt wird's spannend, dass bei denen wohl sehr stark davon abhängt, wie lang die gefahrene Strecke ist.
Also für uns aktuell mit unseren Kalkulationen, die wir aufgestellt haben, für einen 24-Stunden-Einsatz rechnet sich der Elektro-Lkw bei ca. 650 Kilometern. Das kann sicherlich noch erheblich gedrückt werden, wenn die E-Kosten nach unten fallen, beziehungsweise auch die Preise der LKWs. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen sind es 650 Kilometer.
Also diese Kalkulation finde ich extrem spannend. Denn das heißt ja, gerade im Fernverkehr sind die Elektro-Lkw schon jetzt günstiger als Diesel. Das liegt vor allem an der Maut und am CO2-Aufschlag, die für die Diesel fällig sind. Und wenn jetzt perspektivisch E-Lkw in der Anschaffung günstiger werden und der klimaschädliche Diesel noch teurer, dann wird sich der E-Lkw für DAXA auf mehr Strecken rechnen.
Das kapiere ich dann ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil warum fahren die Fernstrecken noch mit Diesel, wenn das aber sogar teurer ist als mit Elektro-Lkw?
Ja, das hat ganz viel mit dem Thema Laden zu tun.
Also solange wir laden, wenn unsere Fahrzeuge sozusagen in ihrer Pause sind, also auf unserem Grundstück, beziehungsweise wenn der Fahrer gerade einen Fahrerwechsel hat, dann funktioniert das gut. Was wir uns noch schwierig vorstellen, aber da fehlen uns ja noch die Erfahrung, weil wir erst in den Fernverkehr gehen, wenn der Fahrer irgendwo unterwegs 2-3 Stunden laden muss, weil wir ja in unseren Begegnungstouren in der Nacht ja so ausgereizt sind, dass wir 45 Minuten Pause standardmäßig machen, aber keine Zeit hätten, um 3 Stunden zu laden.
Vielleicht sortieren wir es nochmal ganz kurz. Der hat jetzt gerade von Begegnungstouren in der Nacht gesprochen. Was ist denn das?
Ja, also da fährt abends ein Lkw von Hamburg in Richtung München los. Ein zweiter Lkw kommt ihm von München aus entgegen. Und auf halber Strecke etwa, also im Grunde mitten in der Nacht, begegnen sie sich dann und übernehmen die Ware des anderen. Dann kehrt jeder wieder an seinen Standort zurück. Das hat einfach den Vorteil, dass die Lkw-Fahrer zum Feierabend wieder zu Hause bei ihren Familien sind.
Okay, und das takten Sie so eng, dass Sie da dann keine langen Stopps fürs Laden einplanen können?
Genau, also das habe ich in meinen Gesprächen immer wieder rausgehört. Also in der Logistikbranche kommt es offenbar auf jede Minute an. Jede Baustelle, jeder Stau auf der Autobahn ist im Grunde genommen ein Ärgernis. Und am Treffpunkt der Begegnungstour wäre die Batterie dann weitgehend leer. Für die Rückfahrt bräuchten Sie aber eine volle Batterie. Aber das Aufladen würde am Treffpunkt im Moment noch ungefähr 2 Stunden dauern, manchmal sogar 3, je nachdem wie viel Power die Ladesäule hat. Das ist deutlich zu lang für die Unternehmen. Deshalb fährt DAXA die langen Touren noch mit Diesel-Lkw.
Was könnte denn da helfen?
Tja, also im Grunde genommen bräuchten die Ladesäulen einfach mehr Power, damit sich die Ladezeiten weiter verkürzen. Dann also idealerweise etwa nur auf die 45 Minuten Pausenzeit, die ein Fahrer hat.
Naja, also immerhin würde ich sagen, gibt's da Hoffnung bei diesem Thema, weil unter anderem die Lkw-Hersteller ja gerade große Summen in den Aufbau von wirklich so Hochleistungsladestationen in ganz Europa investieren, mit nie dagewesenen Ladeleistungen, die eben genau das ja ermöglichen sollen, das Aufladen innerhalb der Pausenzeit. Die Hersteller haben natürlich ein Eigeninteresse dabei. Es braucht ein gutes Ladenetz, weil wenn es das nicht gibt, dann werden sie ihre E-Lkw wahrscheinlich gar nicht verkauft kriegen.
Ja, genau. Und darauf setzt auch Ralf Hansen. Und er hofft, dass die Stromkosten fürs Laden an Autobahnen deutlich runtergehen. Denn die seien derzeit viel zu hoch.
Wissen wir ja auch schon von Contago, gut 3-mal so teuer im Vergleich zum Laden auf dem Betriebshof.
Deswegen lädt DAXA die eigenen E-Lkw nur im absoluten Notfall außerhalb.
Jetzt gehen ja viele auch davon aus, dass das so bleibt. Der Großteil des Ladens wird auch in Zukunft wohl bei den Firmen selbst passieren. Hat DAXA denn ausreichend Strom, um da bald richtig viele Elektro-Lkw auf dem eigenen Hof zu laden?
Ja, eben nicht. Das ist auch so ein Thema.
Die Problematik ist natürlich, dass sowohl die Industriegebiete für diesen Strom nicht ausgelegt sind, den wir brauchen, aber auch unsere eigene Technik mit Trafohäusern, mit Trafostationen soweit noch gar nicht vorbereitet sind.
Bei der eigenen Technik rüstet Daxa jetzt nach. Sie bauen gerade ein neues Trafohaus. Aber die Stromleitungen in dem Industriegebiet können im Moment gar nicht genug Strom liefern, um beispielsweise 30 E-Lkw gleichzeitig zu laden. Da müsste erstmal der örtliche Stromnetzbetreiber tätig werden und die Netze ausbauen.
Ja, das ist wirklich interessant, ne? Woran es manchmal hakt. Es ist einfach wirklich ein wichtiges Thema, hat auch der Antriebsforscher Jörens gemeint. Ne? Also der Ausbau der Stromnetze, das ist vielleicht etwas, was man gar nicht so sieht oft, aber das ist eine richtig große Herausforderung. Und ohne diesen Ausbau wird die Verkehrswende bei Lkw einfach nicht klappen. Also es ist nicht das Problem, dass man diese gigantischen Mengen Ökostrom nicht prinzipiell auch bereitstellen könnte für diese Lkw. Aber man muss eben nicht nur diese großen Stromautobahnen durch Deutschland bauen, sondern man muss eben auch ganz konkret so lokale Leitungen bis ins Industriegebiet verstärken. Und da braucht man eben zum einen wirklich auch nochmal eine zusätzliche Anstrengung der Netzbetreiber in den nächsten Jahren. Und zum anderen braucht man vielleicht eben auch mehr Unterstützung und mehr Fokus der Politik auf dieses Thema, auch gerade in den Kommunen, dass die erkennen, hier müssen wir wirklich tätig werden. Und wenn da noch so ein Umdenken stattfindet, dann kann es sicher auch klappen, aber das ist eben noch eine richtig große Herausforderung.
Ja, ich glaube, das hast du gut getroffen. Und die gute Nachricht ist, der Start im Kleinen mit den E-Lkw, der läuft ja überraschend gut, wie wir gesehen haben. Manchen geht der Abschied vom Diesel-Lkw aber natürlich nicht schnell genug. Aber da könnte man es vielleicht mit Jan Marziger halten, dem Lkw-Fahrer vom Anfang dieser Folge. Sein Motto?
Rom wird auch nie an den Tag gebaut, hat mein Opa mir gesagt. Also, hübsch ruhig. Das passt schon.
Ja, hübsch ruhig, hört auf den Opa von Jan Marziger. Für manches brauchen wir leider einfach einen langen Atem, auch für Elektro-Lkw. Aber die Dynamik, die da jetzt gerade reinkommt, das müssen wir ja auch mal sehen, die war vor wenigen Jahren noch komplett undenkbar. Und darauf lässt sich aufbauen, finde ich. Damit sind wir am Ende dieser Folge. In 2 Wochen geht es bei uns um Urlaub. Geht es überhaupt klimaschonend verreisen? Wir geben euch Tipps, worauf ihr achten könnt und was wirklich einen Unterschied macht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.